Liebe Zuhörer unseres Radios, wir legen in dieser Mittagszeit das Jesusbuch von Papst Benedikt aus, der zweite Teil. Es geht um die Tempelreinigung. In diesem Zusammenhang hat der Papst die These zitiert, dass Jesus ein Eiferer gewesen sein soll, ein Zelot, der also mit brachialer Gewalt das Reich Gottes heraufführen wollte und das Establishment umstürzen wollte. Der Prophet Zacharia kündet gewiss ein Reich von Meer zu Meer an, schreibt er, aber gerade damit verlässt er den nationalen Charakter. Er verweist auf eine neue Universalität hin, in der die Welt Gottes Frieden findet und über alle Grenzen hinweg in der Anbetung des einen Gottes geeint ist. In diesem Reich sind auch die Kriegsbogen zerbrochen. Was bei Zacharia noch eine geheimnisvolle Vision ist, deren konkreten Gestalt man kaum erahnen kann, wird erst nach der Auferstehung Jesu Wirklichkeit. Es zeigt sich auf dem Weg des Evangeliums zu den Heiden. Da geht es nämlich darum, dass das Reich von Meer zu Meer, also von Land zu Land, weitergegeben wird. Bei Zacharia hatte Jesus nicht nur das Bild des auf dem Esel kommenden Friedenkönigs gefunden, sondern auch die Vision des getöteten Hirten, der durch seinen Tod rettet. Das Bild des Durchbohrten, auf den alle schauen werden, ist auch Zacharia entnommen. Der Papst hat das ja sehr tief ausgelegt in seinem ersten Buch. Der weitere große Bezugsrahmen, in dem er sein Wirken sah, ist das vierte Gottesknechtslied. Es ist Jesaja 52, 53 und wird in der Karfreitagsliturgie als Lesung vorgetragen. In diesem vierten Gottesknechtslied wird das Leiden des Herrn sehr deutlich dargestellt, manchmal plastischer sogar als in den Evangelien selbst. Diese späte Prophetie, man nimmt an, dass sie erst zur Zeit des babylonischen Exils entstanden ist, ist ein Deuteschlüssel, mit dem Jesus das ganze Alte Testament öffnet. Von ihr her wird er dann nach Ostern, von dieser Deutung her, selbst der Schlüssel, um Gesetz und Propheten zu lesen. Nachdem der Papst die Deuteworte, mit denen Jesus selbst die Gebärde der Tempelreinigung ausgelegt hat, kommt er zu dieser wieder zurück. Die Synoptiker stimmen im Wesentlichen überein. Nach dem Akt der Reinigung lehrte Jesus, berichtet uns Markus. Das Wesentliche dieser Lehre ist zusammengefasst in den Worten Jesu. Steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Haus des Gebetes für alle Völker genannt werden, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Der letzte Satz, ihr habt es in der Räuberhöhle gemacht, stammt von dem Propheten Jeremia, der vorherige von Jesaja. In dieser Zusammenfassung von Jesu Lehre über den Tempel sind also zwei Prophetenzitate enthalten. Der Papst geht zunächst auf Jesaja 56, 7 ein. Dort ist eine universalistische Vision dieses Propheten entfaltet von einer Zukunft, in der alle Völker im Haus Gottes den Herrn als den einen Gott anbeten. Dazu muss man die Struktur des Tempels kennen. Es existiert dort ein riesiger Vorhof der Heiden. Dort spielt auch das Ganze ab, die Tempelreinigung. Dieser Vorhof der Heiden ist ein offen gehaltener Raum, der alle Welt einlädt, dort zu dem einzigen Gott zu beten. Also schon auch irgendwie ganz interessant. Bei der Anlage des Tempels möchte ich fast sagen, so eine prophetische Vision, Vorhof der Heiden, dass sich die Heiden da einmal sammeln können, um den einen wahren Gott anzubeten. Die Aktion Jesu unterstreicht diese innere Offenheit der Erwartung, die im Glauben Israels lebte. Natürlich hat der Herr sein Wirken auf Israel bewusst beschränkt. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt, sagt er seinen Apostel und der syrophönizischen Frau, die um ein Wunder bittet. Aber es ist auch immer eine universalistische Tendenz zu erkennen, nämlich Israel zu öffnen, damit alle in seinem Gott den einen gemeinsamen Gott der ganzen Welt erkennen können. Auf die Frage, was Jesus der Menschheit gebracht hat, hat der Papst ja schon im ersten Buch geantwortet, er hat Gott zu den Völkern gebracht. Das war das Neue. Er hat Gott sichtbar gemacht, er hat gezeigt, wer er ist und ihn zu den Völkern gebracht. Gerade um diese Grundabsicht geht es in seinem Wort gemäß in der Tempelreinigung. Das soll weggenommen werden, was der gemeinsamen Erkenntnis und Anbetung Gottes entgegensteht. Also es geht darum, dem gemeinsamen Anbeten den Raum aufzutun, wie der Papst schön formuliert. Also Sie merken, da steckt in so einem Satz unglaublich viel, ist viel enthalten. In diesem einen Wort, ich wiederhole es nochmal. mein Haus wird ein Haus des Gebetes für alle Völker genannt werden. Das soll der Tempel sein. Der Vorhof der Heiden war ein Vorausbild hierfür. In die gleiche Richtung weist eine kleine Szene, die Johannes über den Palmsonntag berichtet. Dabei muss man sich wieder vergegenwärtigen, das Johannesevangelium berichtet von 3 Paschafesten, die Synoptiker erzählen nur von einem. Deshalb muss natürlich notwendigerweise die Tempelreinigung, die sie berichten, die Johannes ja an den Anfang setzt, an den Schluss setzt, bei den Synoptikern, ja irgendwie auch noch untergebracht werden. In der Exegese ist man bis vor kurzem mehrheitlich davon ausgegangen, dass die Datierung des heiligen Johannes theologisch sei, also nicht biografisch, chronologisch zu verstehen sei. Nun hat man entdeckt, dass das Johannesevangelium auch durch archäologische Ausgraben, ich denke nur an den Teich von Bethesda, immer sehr exakt formuliert über und gut informiert berichtet ist über Zeiten, Orte und Abläufe. Der Papst sagt dann, er möchte zwar nicht eintreten in diese Diskussion, aber er wehrt sich und zu Recht beim Evangelisten Johannes vieles einfach nur symbolisch und zeichenhaft zu verstehen. Er ist sehr gut errichtet, unterrichtet. Und es kann durchaus sein, dass er genau das Richtige hier festhält, dass er nämlich zu Beginn seines öffentlichen Wirkens die Tempelreinigung vornimmt. Der Evangelist berichtet, dass unter den Pilgern sich auch Griechen befanden, die, Zitat, hinaufgestiegen waren, um am Fest anzubeten. Johannes 12,20. Diese Griechen treten nun an Philippus aus Bethsaida in Galiläa heran mit der Bitte, Herr, wir wollen Jesus sehen. In dem Mann mit dem griechischen Namen aus dem halbheidnischen Galiläa sehen sie offenbar einen Vermittler, der ihnen den Zugang zu Jesus öffnen kann. Man fühlt sich bei diesem Wort der Griechen, Herr, wir wollen Jesus sehen, an die Vision des heiligen Paulus von dem Mazedonier erinnert, der zu ihm sagte, komm herüber und hilf uns, also herüber nach Achaia, nach Griechenland, Apostelgeschichte 16,9. Das Evangelium erzählt uns weiter, dass Philippus die Sache mit Andreas bespricht und dass beide zusammen die Bitte zu Jesus bringen. Jesus antwortet, wie im Johannesevangelium so oft, geheimnisvoll und im Augenblick rätselhaft. Er antwortet, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wenn man jetzt linguistisch, sprachlich genau vorgeht, muss man sagen, völlige Themaverfehlung. Er redet von seiner Verherrlichung, vom Sterben des Weizenkornes und die wollen ihn sehen. Was redet der eigentlich? Er redet an den Fakten vorbei. Auf das Verlangen einer griechischen Pilgergruppe in einer Begegnung antwortet er mit einer Passionsprophetie und von seinem Tod als Verherrlichung. Verherrlichung, die sich in einer großen Fruchtbarkeit zeigt. Was bedeutet das? Nicht eine augenblickliche und äußere Begegnung zwischen Jesus und den Griechen ist wichtig. Es wird eine andere, viel tiefer reichende Begegnung geben. Die Griechen werden ihn sehen. Durch das Kreuz hindurch kommt er zu ihnen. Er kommt als gestorbenes Weizenkorn und wird Frucht bringen. Sie werden seine Herrlichkeit sehen. Im gekreuzigten Jesus werden sie den wahren Gott entdecken, nachdem sie in ihren Mythen und Philosophien auf der Suche waren. Sie merken also, wie das zusammengeht. Die Universalität von dem Jesaja-Wort, dass es ein Haus des Gebetes für alle Völker sein wird, wird hier in das Licht des Kreuzes gerückt. Vom Kreuz her wird den Völkern der eine Gott erkennbar. Im Sohn werden sie den Vater und so den einzigen Gott erkennen, der sich am Dornbusch geoffenbart hat. Das sind schon unglaubliche Tiefen, die man bei der Meditation des Evangeliums bedenken soll und die unser Papst hier erschließt. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
In einen gesegneten Tag.